Ja, guten Morgen nochmal, auch von mir, zum zweiten Mal sozusagen. Ich möchte die Predigt heute mit einem Schwank aus meiner Jugend beginnen, wenn ihr mich lasst. Genau, ich bin eigentlich nicht religiös aufgewachsen. Ganz lustig, ähnlich wie bei Katie, mein Vater katholisch, meine Mutter evangelisch. Es ist nicht so, dass sie komplett atheistisch gelebt haben. Aber irgendwie auch schon. Also mein Vater hat gesagt, es ist gut zum Gottesdienst, also zur Messe zu gehen, zur katholischen Messe zu gehen, weil unser ganzes Wertesystem in der westlichen Welt ist basiert auf einem christlichen Fundament. Und es ist gut, in die Messe zu gehen und sich damit auseinanderzusetzen. Das war seine Motivation. Und ab und zu bin ich mitgegangen. Zum Beispiel mal an Weihnachten zur Mitternachtsmesse. Meine Mutter war Presbyterin, sie war so eine freiwillige organisatorische Unterstützung für den Pfarrer in der evangelischen Kirche, aber auch da bin ich eigentlich nicht oft zum Gottesdienst gegangen, vielleicht mal so an Ostern und an Weihnachten traditionell. Und im Alltag, in unserem Alltag, in unserer Familie, haben Glaube oder Gebet und erst recht nicht Bibel irgendeine Relevanz gehabt. Erst mit 13 habe ich wirklich angefangen, mir die Frage zu stellen, ob es denn wirklich einen Gott gibt oder nicht. Nach jahrelanger Prüfung, ich war 15 oder 16, bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass es Gott wahrscheinlich nicht gibt. Ich habe komischerweise die Bibel nicht gelesen in meiner ganzen Suche. Und wenn du das nicht tust, dann liegt der Schluss irgendwie auch nahe, wenn man sich die Welt so anschaut und das Leid, was wir Menschen in dieser Welt so verursachen, dass es keinen Gott gibt. Und jetzt ist es interessant. Das war für mich einer dieser Momente, wo du später noch ganz genau weißt, wo du warst, als es passiert ist. Habt ihr auch diese Momente? So beispielsweise der Angriff aufs World Trade Center. Die meisten von uns wissen genau, wo sie waren und was sie gerade gemacht haben, als das passiert ist. Ich weiß, ich bin die Treppe runtergelaufen, als mir davon jemand erzählt hat in unserem Haus. Oder die Weltmeisterschaft von 1990 für die Älteren unter uns, als Deutschland den Weltmeistertitel gewonnen hat. Ich war nur 10, ich weiß genau, wo ich war. Oder der Tag, an dem Deutschland 7-1 über Brasilien gewonnen hat, 2010. Es gibt spezielle Ereignisse, bei denen unser Gehirn aus irgendwelchen Gründen genau die Situation abspeichert, in der sie passieren. Und das war so ein Moment. Ich war also gerade unterwegs zum Schulbus nach Hause und ich kann euch noch genau sagen, wo ich stand, an der Ampel der Lemberger Straße in Pirmasens, als in mir die Erkenntnis gereift ist, es gibt keinen Gott. Und als ich das zum ersten Mal laut ausgesprochen habe, ich stand da an der Ampel und habe laut gesagt, es gibt keinen Gott. Und dann habe ich unwillkürlich die Schultern eingezogen, ob jetzt die Strafe Gottes kommt, dass ich das laut ausgesprochen habe. Ich meine, ist das nicht komisch? Ich bin 15 oder 16 Jahre quasi atheistisch aufgewachsen, nie gebetet. Aber als ich zum ersten Mal laut ausgesprochen habe, es gibt keinen Gott, hatte ich unwillkürlich Angst vor seinem Zorn. Ich meine, ist es nicht so, Gottes Unendlichkeit ist uns ins Herz gelegt. Wer kann das bestreiten? Aber auch die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, analog zu Sprüche 1, Vers 7. Ich habe es laut ausgesprochen damals, es gibt keinen Gott, aber es war mir sonnenklar, wenn ich mich irre, wenn es doch einen Gott gibt, dann muss ich Mönch werden, denn dann gehört mein Leben ihm. Ich bin dankbar für mein atheistisches Aufwachsen, muss ich sagen, weil das für mich total natürlich war. Ich glaube, die Erkenntnis ist richtig. Es ist viel schwerer zu dieser Erkenntnis zu kommen, wenn du zum Beispiel in einer Gemeinde oder mit einem festen Glauben aufwächst. Dann 5-6 Jahre später wurde ich zum Gottesdienst eingeladen. Und ich kann euch noch genau sagen, wo ich stand, als das passiert ist. Ich bin gerade aus der Mensa rausgekommen, war unterwegs zu einer Vorlesung, die ich nie besucht habe, weil ich da an diesem Ort angesprochen wurde und ich zum ersten Mal Leute getroffen habe, die wirklich sich damit auseinandergesetzt haben und geglaubt haben, dass es Gott gibt. In etwa einem Vierteljahr nun werde ich den Punkt erreichen, an dem ich länger jünger und getauft bin als mein Leben davor. Als ich damals getauft worden bin, bin ich getauft worden aus Überzeugung. Ich habe mich taufen lassen, um Jesus zu dienen, um Jesus mit meinem Leben nachzufolgen. Es wäre mir nie in den Sinn geworden, mich taufen zu lassen, um eine Gewohnheit anzunehmen oder bei einer Tradition mitzumachen. Ich meine, wie soll das auch funktionieren? Jüngerschaft, das ist eine Beziehung zu Gott. Das ist nicht eine Abfolge von Taten. Nicht wahr, ihr Studenten? Ich meine, wer möchte in eine Gemeinde kommen, um bei einer Tradition mitzumachen? Ihr seid doch hier, weil ihr sagt, wir wollen eine lebendige Beziehung zu Gott haben. Alles andere interessiert uns nicht wirklich. So, inzwischen, 20 Jahre später, Klammer auf, bin ich wirklich so alt, Klammer zu. Meine Frau sagt ja. Ich frage mich, warum tue ich noch, was ich tue? Aus Überzeugung? Oder mache ich das, weil ich es die letzten 20 Jahre schon so gemacht habe? Singe ich beim Singen nur noch die Melodie oder singe ich noch den Text? Bete ich noch den Text beim Gesang? Denke ich beim Abendmahl noch an mich und an Jesus und unsere Beziehung oder schweifen meine Gedanken ab zur letzten Woche und was da alles passiert ist? Bin ich noch hier im Gottesdienst, um zu geben, oder bin ich schon hier im Gottesdienst, um zu nehmen? Und wenn du so alt bist wie ich, dann wird es, danke, dann wird es zur notwendigen Übung, sich zu hinterfragen. Weil sonst wird der Pfad der Nachfolge immer breiter und breiter. Und ehe du dich versiehst, bist du nicht mehr auf dem schmalen und steinigen Weg. Ihr wisst, was ich damit meine. Deshalb habe ich beschlossen, heute über Motivation zu sprechen, über unsere Motivation als Jünger. Für Gott, nicht aus Gewohnheit, mit Glaube, Liebe und Hoffnung als Basis und als einzigem Fundament und mit Jesu Opfer als wahre Quelle der Motivation. Amen. Ich habe angefangen, das Thema in der Bibel auszustudieren und ich bin dabei immer wieder über Philipper 1 gestolpert, interessanterweise. In diesem Kapitel, finde ich, steckt so viel drin zu diesem Thema, dass ich einfach mal beschlossen habe, ich mache heute eine Predigt über ein Kapitel der Bibel. Seid ihr bereit für ein bisschen Bibeltext heute? Schlagt auf Philipper 1, da bleiben wir heute, die ganze Predigt. Philipper Kapitel 1 oder die Motivation der Nachfolge. Wir fangen an in Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Philippi war eine römische Kolonialstadt im heutigen Griechenland und für Paulus war das eine ganz besondere Gemeinde. In Apostelgeschichte 16 sehen wir, es war die erste Gemeinde, die auf europäischem Boden gegründet hat. Die Stadt Philippi war damals gerade mal 100 Jahre alt und es war als römische Kolonialstadt ein Schmelztiegel von unterschiedlichen Nationen und Kulturen. Aber es war tatsächlich keine große Stadt damals. Man denkt, dass so 5.000 bis 10.000 Menschen dort gelebt haben. Und Paulus ist auch nicht lange da geblieben. Wir lesen, er wurde ziemlich bald, nachdem er angefangen hatte zu predigen, geschlagen, in den Kerker geworfen. Und nachdem die Behörden festgestellt haben, ups, ist ja ein römischer Bürger, haben sie ihn aus der Stadt rausgeworfen. So viel zum Hintergrund. Lasst uns lesen, was Paulus dieser Gemeinde zu sagen hat. Und lasst uns schauen, was wir daraus über Motivation in der Nachfolge lernen können. Vers 3. Dank und Fürbitte für die Gemeinde. Hat Luther das überschrieben. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, wie ich allzeit tue in allen meinen Gebeten für euch. Und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. So halte ich es denn für richtig, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft. Und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Furcht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Und wenn wir das so lesen, dieses Kapitel, dann spüren wir, wie sehr Paulus diese Gemeinde am Herz liegen muss. Er ist allzeit in seinen Gebeten für sie. Ist das nicht erstaunlich? Paulus war zu der Zeit wahrscheinlich in Rom eingesperrt, im Kerker, in einer Stadt mit 1 Million Menschen. Und von dort aus dem Kerker heraus, hat er erfolgreiche Missionen betrieben, hat in der Stadt Rom missioniert. Trotzdem betet er wahrscheinlich täglich für diese kleine Gemeinde, in der er wahrscheinlich sogar nur kurze Zeit war. Erstaunlich. Und was betet er für sie? Wir sind jetzt in Versen 9 bis 11. Er betet, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit. Das ist eine interessante Formulierung, oder? Ich meine, muss man ein paar Mal lesen, um das zu verstehen. Die Liebe soll reicher werden an Erkenntnis und Erfahrung. Elberfelder und Schlachter übersetzen, die Liebe soll reicher werden an Erkenntnis und Einsicht oder an Erkenntnis und Urteilsvermögen. Damit wir prüfen können, was das Beste sei, damit wir lauter und unanstößig sind am Tag Christi. Was haben Liebe und Erkenntnis miteinander zu tun, frage ich mich. Ich brauche doch für Liebe keine Erkenntnis, oder? Ist es nicht eher so, dass ich Erkenntnis brauche für Liebe? Wenn ich meinen Mitmenschen kennenlerne, dann wächst auch meine Liebe. Aber ich glaube, hier spielt wieder eine Rolle, dass wir im Deutschen uns nicht so genau ausdrücken wie die Griechen, wenn es um Liebe geht. Für uns ist Liebe dieses Hollywood-Gefühl, diese Phileo-Liebe, diese ich fühle mich zu dir hingezogen, ich mag dich. Dafür brauche ich keine Erkenntnis. Und daraus kommt keine Erkenntnis, finde ich. Aber hier ist von der Agape-Liebe die Rede. Das ist die Liebe in Hingabe, die bewusste Enthaltung, der Entschluss zur Selbstlosigkeit für den anderen etwas Gutes tun zu wollen. Und das wiederum ist eine Liebe, der tut Erkenntnis wirklich gut. Beispiel aus meinem Leben gefällig. Als ich in Wien geheiratet habe, ihr könnt mir glauben, ich musste erst lernen, was es bedeutet, sie mit Agape-Liebe zu lieben. Wenn du willst, dass sich jemand von dir geliebt fühlt, ist es hoffentlich kein Geheimnis, musst du erst mal herausfinden, was denn die Dinge sind, durch die der andere sich von dir geliebt fühlt. Zum Beispiel, indem man es mit Worten ausdrückt, ich liebe dich. Ich komme aus einer Familie, in der man sich das mit Taten ausdrückt, in der man sich das dadurch ausdrückt, dass man Zeit miteinander verbringt, dass man sich Respekt bezeugt. Nun, wenn du all dieses tust, dann brauchst du nicht sagen, ich liebe dich, weil es ist doch offensichtlich. Und wenn du all dieses nicht tust, dann brauchst du erst recht nicht sagen, weil es ist auch offensichtlich, dass du es nicht tust. Aber Ximena ist anders als meine Familie. Sie hat sich geliebt gefühlt, wenn ich es ihr verbal ausgedrückt habe. Und es war nicht leicht für mich. Das war für mich so, als würde ich ihr ständig sagen, deine Haare sind braun. Das weiß sie doch. Das sieht man doch. Ich fühle mich richtig ein bisschen doof, wenn ich es sage. Das ist doch kein Diskussionsthema mehr. Genau, aber tatsächlich musste ich lernen, dass sie das braucht, dass ich ihr das verbal ausdrücke. Und tatsächlich ist es heute, 14, 15 Jahre später, kein Thema mehr. Ich kann mich nicht erinnern, wann sie das zum letzten Mal gesagt hat, ich soll ihr das ausdrücken, weil das irgendwie natürlich für mich geworden ist. Meinen Kindern sage ich ständig, dass ich sie liebe. Ich glaube, sie wissen das. Oder Kritik äußern. Kritik äußern in der Ehe, ne? Das ist echt anders als mit den Kumpels in der WG, das kann ich euch sagen. Aber auch kritisieren, etwas ansprechen, ist eine Form von Liebe, da bin ich überzeugt. Beispielsweise hatte ich einen WG-Kumpel, der hat manchmal zu viel Deo aufgetragen. Das ist passiert. Nun, es war auch schon mal so, dass Ximena, sie hatte sich ein neues Parfüm gekauft und sie hat ein bisschen zu viel Parfüm aufgetragen. Ich muss sagen, ich bin dann so ein bisschen sensibel. Ich weiß, ich bin schwierig. Aber ich kann euch sagen, der Umgang mit ihr völlig anders als in der WG. Damals kam es wirklich gut an und war hilfreich, wenn ich gesagt habe, ey Bro, in aller Liebe, du stinkst. Ja, nee. Okay, come on, Männer, lernt die Sprache der Liebe eurer Frau. Okay, aber was können wir aus diesen Versen, die wir gelesen haben, dass wir in der Liebe immer noch reicher werden an Erkenntnis und aller Erfahrung? Was können wir dazu lernen über die Motivation der Nachfolge? Es ist eher indirekt, finde ich. Aber als Jünger sollten wir motiviert sein, in der Liebe an Erkenntnis zu gewinnen. Das heißt, wir sollten immer mehr Experten darin sein wollen, Liebe auszudrücken, zu erkennen, wer braucht Liebe hier? Zu erkennen, wie kann ich dem jetzt Liebe zeigen? Und darin zu wachsen, danach zu streben, diese Liebe geben zu wollen. Das ist Paulus so wichtig, dass wir darin wachsen, dass er dafür wahrscheinlich täglich betet, für diese kleine Gemeinde in Philippi. Warum ist das so wichtig? Weil wir, wie er sagt, nur dann am Tage Christi lauter und unanstößig vor ihn kommen können, wenn wir Meister der Nächstenliebe sind. Oder, vielleicht besser ausgedrückt, Meister darin zu streben, zu wachsen in der Nächstenliebe. Lass uns das mal vertiefen. Bist du ein Meister der Nächstenliebe? Ist das überhaupt etwas, woran du arbeitest in deinem Leben? Oder wissen deine Freunde schon, naja, der Florian, der hat so seine Eigenarten, da lässt man ihn vielleicht besser mal in Ruhe. Das gibt sich dann auch wieder. In den Situationen gehst du ihm besser mal aus dem Weg. Haben deine Freunde überhaupt noch die Hoffnung, dass du dich da verändern kannst? Wir reden hier nicht von einer neuen Erkenntnis, die wir gerade aus der Bibel gewonnen haben. Wir reden einfach von Jüngerschaft. Davon, Jesus nachzufolgen, ihn zu imitieren, von ihm zu lernen. Ich meine, Gott selbst wurde Mensch, wandelte unter uns, zeigte uns seine Liebe. Er ist maximal auf die Menschen zugegangen. Er hat uns vorgemacht, wie es wirklich geht. Wir lesen das, wenn wir einfach die Seite ein, zweimal umschlagen in Philipper 2, Vers 4 bis 6. Ich könnte auch ab Vers 3 lesen, aber ich lese mal 4 bis 6. Da sagt Paulus, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Also, folgst du Jesu Beispiel? Schaust du nicht auf das Deine, sondern auf das des Anderen? Und ist das die Motivation, mit der du zum Beispiel sonntags zum Gottesdienst kommst? Wisst ihr, für was Paulus nicht betet? Dass die Anwesenheit in den Gottesdiensten und in den Hauskreisen hoch ist. Dafür betet er nicht. Er betet nicht dafür, dass der Gottesdienstsaal gut gefüllt ist, bis zur Empore. Und dass alle Gemeindemitglieder in Philippi regelmäßig alle Veranstaltungen besuchen. Warum betet er nicht darüber? Weil das eigentlich wenig über Nachfolge aussagt. Genau, ihr Jungen, lasst euch gesagt sein, wenn ihr mal älter und bequemer werdet, ich werde älter und bequemer, dann besteht definitiv die Gefahr, dass du den Gottesdienst nicht mehr aus Nächstenliebe besuchst, sondern aus Gewohnheit. Dann besteht die Gefahr, dass wenn du hier bist, dein Gottesdienst nicht mehr aus Nächstenliebe besteht, sondern aus Anwesenheit. Kennst du das auch? Morgens beim Frühstück getrödelt, ach, die Kinder sind wieder nicht rechtzeitig fertig. Ne? Ingrid hat mir gesagt, ich hatte auch 3 Kinder, ich war immer rechtzeitig da. Wieder 5 Minuten zu spät zum Gottesdienst, ach, nicht so schlimm, ich verpasse ja nur die Begrüßung und die ersten Lieder, Klammer auf, hoffentlich hört das Helge nicht, Klammer zu. Nach dem Gottesdienst dann schnell weg, weil ich bin noch müde von der Woche. Ich meine, offiziell war ich da. Aber zeig mir mal die Nächstenliebe, die ich an so einem Sonntag geübt habe. Ganz ehrlich, wollen wir eine Gemeinde sein, die sich über Anwesenheit in den Gemeindeveranstaltungen definiert, dann reicht es aus, wenn wir einen inspirierenden Pastor haben, der hier vorne steht und die Leute anzieht. Wenn wir eine Gemeinde sein wollen, bei denen der Gottesdienst aus Nächstenliebe besteht, dann ist jeder Einzelne von uns gefragt und jeder Einzelne von uns benötigt. Und an der Liebe zueinander wird man dann erkennen, wer die wahren Jünger sind. Und das ist die Gemeinde, der ich vor mehr als 20 Jahren als Student beigetreten bin. Also, es fängt mit mir an und mit dir, nicht mit einem Pastor. Lasst uns darum, wie Paulus, beten. Gott, ich bitte dich darum, dass unsere Liebe immer noch reicher wird an Erkenntnis und an Erfahrung, dass wir prüfen können, was das Beste ist, damit wir lauter und unanstößig sein werden für den Tag Christi, damit wir erfüllt sind mit der Frucht der Gerechtigkeit des Jesus Christus zu deinen Ehren und zu deinem Lob. Amen. Lasst uns weiterlesen. Verse 12 bis 26. Die Gefangenschaft des Paulus und die Verkündigung des Evangeliums. Ich lasse euch aber wissen, Brüdern und Schwestern, wie es um mich steht, sagt Paulus. Wie es um mich steht, das ist zur größeren Förderung des Evangeliums geschehen. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Ich meine, Entschuldigung, Paulus, wenn ich dich hier unterbrechen muss, aber ist das nicht ein krasses Vorbild für die richtige Motivation? Er sagt, ich sage euch die Wahrheit, dass ich hier in Ketten bin, ist zur größeren Förderung des Evangeliums. Ich meine, wie würde ich reagieren in so einer Situation? Ich würde höchstwahrscheinlich sagen, Gott, warum sperrst du mich hier ein? Ich wollte doch noch so viel erreichen für dich. Warum verfluchst du mich? Habe ich nicht so viel für dich getan? Aber Paulus hat eine wahrhaft lebendige Beziehung zu Gott. Dieses Vertrauen, was er hat, diese Gewissheit, die er hat, in seinen Ketten, dass er sagt, ich weiß, Gott macht das, damit ich noch viel effektiver für andere sein kann. Ich meine, schaut, durch mein Opfer werden alle anderen so viel kühner, das Wort zu verbreiten. Wow! Was haben wir vorhin gelesen? Nicht auf das Unsere schauen, sondern auf das, was den anderen dient. Das ist ein beeindruckendes Beispiel, wie das aussehen kann. Wir lesen weiter in Verse 15. Einige zwar, sagt Paulus, predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündet wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Moment, lesen wir das nochmal. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, jene verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten. Und dann sagt er, was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder zur Wahrheit oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Ha, interessant. 2003, der ein oder andere von euch mag sich noch erinnern, wieder ein Schwank aus meiner alten Geschichte, ne? Der Florian heute. Da gab es viel Veränderung in der Gemeinde. Da ist viel expliziter Druck oder impliziter Erwartungsdruck weggefallen. Und ich kann mich an viele Unterhaltungen erinnern. Da habe ich gefragt, ey Bro, kommst du mit? Ich würde gerne mal wieder an der Uni einladen. Und die Antwort war so, ach nee, du, ich würde es nicht aus der richtigen Motivation tun. Ich habe dann auch für mich gedacht, ach Mann, ey, denjenigen, den wir einladen zum Gottesdienst, dem ist es doch egal, aus welcher Motivation du einlädst. Aber auf der anderen Seite, wenn wir aus der falschen Motivation heraus versuchen, die richtigen Dinge zu tun, dann ist das keine gute Sache. Wir sollen unser Herz behüten. Aber das, was wir hier gerade gelesen haben, das ist auch die Bibel, ne? Wie immer können wir etwas daraus lernen. Nämlich, es geht nicht darum, dass du die perfekte Motivation erringst. Es geht nicht darum, dass das, was du machst, dass du es immer aus der perfekten Motivation heraus tust. Nein. Es geht wahrscheinlich noch nicht mal wirklich um dich. Es geht um Jesus. Es geht darum, dass Jesus verkündet und geehrt wird. Behüte dein Herz. Behüte dein Herz, aber mach es nicht zu deinem Götzen oder zum Richter über deine Handlungen, sondern mache Jesus zum Richter über deine Handlungen. Okay? Seid ihr noch bei mir bei der Hitze? Dann lasst uns weiterlesen. Philipper 1, ab 18b. Also die zweite Hälfte von Vers 18, die wir gerade gelesen haben. Aber, sagt Paulus, ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich erwarte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schande werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt Christus verherrlicht werde an meinem Leibe. Es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben. Und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein. Was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Da ist sie wieder, meine Lieblingsstelle. Ich traue mich fast nicht, nochmal über sie zu predigen. Aber wäre es nicht viel besser, wenn wir jetzt alle im Himmel wären? Wäre es nicht viel besser für uns alle? Alle ihr getauften Jünger, wenn ihr jetzt in dem Moment sterben würdet, dann kämmt ihr zu Gott. Ob sofort oder am Tag des jüngsten Gerichts, zeitlich spielt das wahrscheinlich überhaupt keine Rolle. Aber eine Ewigkeit ohne Sorgen steht vor euch. Ohne Leid. Mit diesem unermesslichen Frieden, den man nur dann spüren kann, wenn man in Berührung mit Gott kommt. Erfüllt von einer tiefen Freude, die ständig in euch ist. Keiner von uns würde irgendetwas nachtrauern, was er hier auf dieser Erde verpasst hat. Das wäre, wenn wir jetzt sterben würden. Aber das ist nicht der Plan für dich. Ich kenne Gottes Plan für dich nicht. Aber ich bin recht zuversichtlich, dass jeder von uns, der wir hier ist, morgen wieder aufwachen wird. Und dann nicht im Himmel ist, bei Gott und beim Frieden, sondern weiter hier auf dieser Erde mit all dem Stress und der Hektik und der Hetze und den Ungerechtigkeiten, den schreienden Ungerechtigkeiten und den Krankheiten und dem ganzen Leid dieser Erde. Warum? Weil Gott einen Plan für dich hat. Weil Gott dich hier braucht. Warum liebe ich diese Stelle? Weil sie mir Motivation gibt. Weil sie mir sagt, was der Zweck und der Inhalt meines Lebens hier auf der Erde ist, nachdem ich getauft bin. Wir sind alle unterschiedlich. Wir werden wahrscheinlich alle durch unterschiedliche Dinge motiviert, kann ich mir vorstellen. Vielleicht motiviert dich etwas völlig anderes, zum Beispiel Gottes Größe in der Natur zu sehen, ihn dort zu erkennen. Ich liebe es, in der Natur zu beten, aber die Natur motiviert mich nicht zur Nachfolge. Gottes Größe in der Natur zu erkennen, hilft mir, meine geistlichen Batterien aufzuladen. Aber es motiviert mich tatsächlich nicht, diese Energie dann umzuwandeln in Nächstenliebe. Aber diese Stelle tut es. Gott braucht mich. Gott braucht dich. Der Gott, der nichts von uns nötig hätte, dem wir nichts geben können, weil er so viel größer ist und mächtiger. Was könnten wir ihm geben? Dieser Gott braucht dich. Du bist sein Licht auf dieser Welt. Er lässt dich hier und holt dich nicht jetzt schon, damit du für ihn scheinen sollst. Der Gottesdienst, den du gerade besuchst, der soll dich zurüsten. Natürlich sollst du dir auch dienen. Du sollst hier unter anderem deine Batterien aufladen, aber dazu bist du nicht bestimmt. Du bist nicht dazu bestimmt, ständig deine Batterien aufzuladen, sondern du bist dazu bestimmt, zu leuchten. Also gehe hin und leuchte. Leuchte die ganze Welt aus, damit die ganze Welt sehen kann, wie groß und wie herrlich Gott ist. Leuchte die ganze Welt mit seiner Liebe aus, bis auch der dunkelste Ort hell wird. Amen. Verse 27 bis 30. Bereitschaft der Gemeinde zum Leiden für Christus. Klingt nach einem guten Schluss. Vers, nach guten Schlussversen. Bereitschaft der Gemeinde zum Leiden für Christus. Wandelt nun würdig, sagt Paulus, des Evangeliums Christi, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch erfahre, dass ihr in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums und in keinem Stück erschrecken lasst von den Widersachern, was ihnen ein Anzeichen der Verdammnis ist. Euch aber der Seligkeit und das von Gott. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Paulus sagt euch, denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu glauben.
Zu leiden, ja, Entschuldigung. Ja.
Also nochmal. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Ich glaube, auch das ist nicht neu für uns. Wir sollen nicht nur an ihn glauben. Nein, wir sind auch dazu bestimmt, für ihn zu leiden. Also sollten wir nicht überrascht sein, wenn es nicht immer so leicht ist. Das heißt nicht, dass Gott sich dann von dir abgewandt hat. Vielleicht will er, wie wir am Beispiel von Paulus sehen, jetzt gerade durch dich in deinem Leid viele in ihrer Nachfolge und ihrem Glauben stärken. Aber du bist nicht alleine. Schau dir die großen Vorbilder der Bibel an. Die haben alle gelitten, oder? Jeder einzelne der großen Vorbilder in der Bibel hat gelitten. Sie haben für Gott gelitten. Und ich sage euch, sie sind jetzt im Himmel mit Gott. Und ich bin mir sicher, keiner von ihnen wird ein bisschen von dem, was er für Gott gelitten hat, bereuen. Im Gegenteil, ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, hätte ich das gewusst, dann wäre ich bereit gewesen, noch viel mehr für ihn zu leiden. Lass uns nicht überrascht sein, wenn es nicht immer leicht ist, denn du bist ein Jünger. Und das größte Vorbild, das es für uns jemals geben kann, ist das Vorbild davon, wie Leid durch Liebe überwunden wird. 1. Johannes 3, Vers 16 bis 18. Das größte Vorbild, was wir haben, ist das Vorbild davon, wie das Leid durch Liebe überwunden wird. 1. Johannes 3, 16 bis 18. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, Jesus, sein Leben für uns gelassen hat. Ich muss an Frank denken. Ich bete regelmäßig mit Frank. Und er ist mir ein Vorbild. Wir beten regelmäßig gemeinsam und er betet über Jesu Opfer am Kreuz und fängt an zu weinen. Fast jede Woche. Ich glaube, das ist, wenn wir das verstehen. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güte hat und sieht seinen Bruder darben und verschließt sein Herz von ihm, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit, wie unser großes Vorbild Jesus. Ich bin jetzt bald die Hälfte meines Lebens ein Nachfolger Jesus. Als ich junger Student war, hatte ich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich habe mir noch keine Verhaltensweisen angewöhnt. Ein lebendiger Gottesdienst war da irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Aber ganz egal, wie alt ich werde und was ich alles erlebe, auch an negativen Dingen, lebendiger Gottesdienst durch mein Leben wird immer der Maßstab bleiben. Und wenn wir einrosten sollten, dann müssen wir uns daran zurückerinnern. Wir müssen ständig daran arbeiten, in unserer Liebe noch reicher zu werden, an Erkenntnis und an Erfahrung, damit wir lauter und unanstößig sind für den Tag Christi. Gott sei die Ehre.